Freies Radio Freistadt.
Freies Radio Freistadt, ich bin Markus Rappold und zu Gast bei Dr. Siegfried Lachmeier in Linz. Er ist unter anderem Unternehmensberater, Coach für Führungskräfte und Wirtschaftsmediator und Co-Autor des Buches Mut zur Lösung bei Konflikten in Klinik, Praxis und Altenpflege. Lieber Siegfried, es geht bei deinem neuen Buch, bei dem du als Co-Autor mitgewirkt hast, um das Thema Konflikte und die Möglichkeiten der Lösung derselben, also ein Bereich, der grundsätzlich für alle Menschen und generell relevant zu sein scheint. Darum meine erste Frage: Warum konzentriert sich das Buch, wie im Titel eben ersichtlich ist, auf den Bereich Klinik und Altenpflege?
Gut, der Grund, warum man dazu ein Buch geschrieben hat, liegt einfach gesagt daran, dass es eben Konflikte überall gibt, jedoch im Bereich Gesundheit und Pflege oder Altenpflege gibt es die Besonderheit, dass hier doch relativ viele Anspruchsgruppen aufeinandertreffen. Das sind im Bereich Gesundheit, Krankenhaus einerseits Ärzte, Ärztinnen, Pflege, diplomierte Fachkräfte, zum Teil auch die Verwaltung und dann kommen die Patienten selbst oder Patientinnen und natürlich zum Teil auch deren Angehörige. Das heißt also, wir haben hier eine relativ heterogene Gruppe und die Organisation eines Krankenhauses an sich ist natürlich eine Expertenorganisation mit doch sehr vielen Vorgaben, mit sehr vielen Auflagen und zugleich auch mit vielen Herausforderungen. Also das macht es spannend. Und daher ein wichtiges Thema, weil hier Konflikte also doch relativ rasch entstehen können, bei einem heiklen Gut Gesundheit. Und im Bereich Pflege oder Altenpflege gilt Ähnliches. Also daher sozusagen die Idee, das Buch in diese Richtung zu machen.
Siegfried, du bist ja auch bekannt als Wirtschaftsmediator und ich sage mal Fachmann auch für Kommunikation. Wir haben diesbezüglich auch schon mal ein Interview geführt, vor einigen Monaten. Daher auch meine Frage, ist das vielleicht auch ein Konnex von dir zu dieser Angelegenheit? Kommunikation ist gerade auch im Arbeitsbereich oder gerade in Spitälern oder bei Altenpflegeeinrichtungen und dergleichen sicher ein sehr großes Thema, könnte man vorstellen. Weil zum Beispiel, das könnte sein, zum Beispiel, wenn ein Praxisbeispiel, ein Arzt eine bestimmte Betriebsblindheit haben könnte, Dinge, die für ihn selbstverständlich sind, muss man aber auch erstens für den Patienten übersetzen, kann ich mir vorstellen, und dann in weiterer Folge auch natürlich für die Angehörigen. Ne? Und alleine das schon könnte ja möglicherweise für Spannungen sorgen, beziehungsweise denke ich mal umgekehrt, dass Kommunikation in diesem Zusammenhang, in diesen Zusammenhängen sicher eine wesentliche Rolle spielen könnte.
Ja, da bin ich voll bei dir sozusagen. Das heißt, Kommunikation ist das Um und Auf, wenn die Leute nicht mehr miteinander reden, ob das jetzt zwischen Ärztinnen ist oder eben den Patienten und deren Angehörigen, dann entstehen natürlich Missverständnisse und Kommunikation unter Zeitdruck und natürlich, weil ja rasch eine Lösung im Sinne von richtiger Diagnose, richtiger Behandlung, je nachdem, was halt sozusagen zu tun ist im Einzelfall, entsteht natürlich Zeitdruck, entsteht natürlich auch Stress und damit auch das Dilemma, dass die Kommunikation dann manchmal vielleicht nicht so läuft, wie sie laufen sollte. Und wir wissen, dass ja auch bei Kommunikation in entspannten Situationen auch da Missverständnisse nicht gerade die Ausnahme immer sind. Mhm. Ja.
Da möchte ich ein Stichwort hineinbringen in der Ausbildung, zum Beispiel bei Ärzten, wir sind jetzt speziell im Klinikbereich, bleiben wir bei dem Beispiel Ärzten vielleicht, ist es vielleicht so, dass in der Ausbildung, im Medizinstudium in diesem Fall, es möglicherweise viel zu wenig das mitgedacht wird, der Kommunikationsbereich und dass man die Leute auch schult, dass man gewisse Dinge übersetzen soll und auch einen gewissen Umgang den Studenten schon, den Ärzten schon in der Studienzeit mitgeben soll oder könnte, ich weiß nicht, ob man das korrekt also im pädagogischen Sinne das nennt oder im kommunikativen Bereich. Hast du das beobachtet, ist da vielleicht noch, Optimierungspotenzial in dieser Richtung?
Also inwieweit Ärztinnen bei der Ausbildung im Studium bereits speziell zum Thema Kommunikation geschult oder ausgebildet werden, das kann ich leider nicht beantworten. Ich weiß aber, dass doch viele Häuser oder ich sage jetzt Spitäler einige Angebote sozusagen den Ärztinnen anbieten im Bereich Kommunikation oder Führen von herausfordernden Gesprächen. Also das wird angeboten. Ob das dann ein Arzt, eine Ärztin in Anspruch nimmt, ist dann im Einzelfall von dem selbst abhängig, weil man ja niemanden quasi verpflichten kann dazu.
Zu den weiteren möglichen Hintergründen und Ursachen für Konflikten in Spitälern könnte es auch eine Rolle spielen aus deiner Sicht, Siegfried, Stichwort Vermarktung des, sagen wir überhaupt generell, des gesamten Sozialbereichs. Ja? Also sprich, dass gewisse Leistungen vorgegeben werden von Geldgebern, von der öffentlichen Hand, sage ich mal in erster Linie, wo ja die Kliniken und Spitäler, Altenpflegeheime zumindest überwiegend, glaube ich, verwaltungsmäßig und finanziell und eingeordnet, eingegliedert sind, könnte es da eine Rolle spielen, dass wir in Zeiten leben, wo auch der gesamte Sozialbereich unter den sogenannten Gesetzen des Marktes subsumiert werden oder wie soll man sagen, also untergeordnet werden vielleicht?
Gut, das könnte durchaus sein und natürlich gibt es eine Fülle an Auflagen und man weiß ja, ich kann jetzt nicht genau sagen, wenn man sich anschaut, wie viel beträgt die tatsächliche quasi Arbeitsleistung einer diplomierten Fachkraft, Pflegefachkraft am Patienten, dann liegt die bei dann liegt die bei ca. 20-30% und der Rest ist für Qualitätssicherung, Dokumentation etc. Also das heißt, hier lässt man oder kann man den Umkehrschluss ziehen, dass es eine Fülle an Auflagen gibt, an rechtlichen Vorgaben, an Vorgaben vom Rechtsträger, Vorgaben im Sinne von Qualitätssicherung etc., dass einfach dieser unter Anführungszeichen bürokratische Anteil schon so hoch ist und sozusagen für die unter Anführungszeichen Pflege oder Betreuung von Patientinnen bleiben dann best case 20-30%. Also da könnte man das durchaus kritisch hinterfragen, ob man da nicht vielleicht was verbessern könnte. Ich sage es bewusst könnte, also das ist mir wichtig.
Ja. Also wenn du sagst, jetzt 20-30% bleibt dann für die eigentliche grundsätzliche Aufgabe, für die Menschen, für die in welcher Hinsicht auch immer, dass man dann für die Menschen dann da ist, dann muss ich sagen, das ist eine Zahl, die mich schon irgendwo sogar schockiert, ich glaube, da übertreibe ich wirklich nicht, dass ich es wirklich sehr erschreckend finde. Und bestätigt auch meine Vermutung oder meine Frage auch, denke ich mal, oder zumindest würde ich das so interpretieren, dass einfach auch möglicherweise ein bisschen Angst auch mitspielt, weil dass man heute, es ist ja nicht nur im Pflege- oder Sozialbereich so, man hört das auch, ob das jetzt im öffentlichen Sicherheitsbereich, Stichwort Polizei und so weiter oder in anderen ähnlichen Bereichen vielleicht so ist, dass man einfach extrem viel Zeit heute aufwenden muss für Dokumentation und andere Dinge, also nicht den eigentlichen Kernbereich, um sich in erster Linie abzusichern und spielt vielleicht auch ein bisschen Angst möglicherweise dort und da eine Rolle. Und das wird wahrscheinlich im Sozialbereich dann offensichtlich auch ähnlich ablaufen, nehme ich an. Ne?
Vermutlich, ja. Und du hast das auch angesprochen, es geht einfach darum, allfällige Klagsansprüche möglichst hintanzuhalten und die Bereitschaft, sozusagen einen Arzt oder eine Ärztin oder den Rechtsträger, sprich eines Krankenhauses zu klagen, ist einfach ungemein, also wirklich massiv angestiegen und daher einfach auch diese Dokumentationspflichten und Aufklärungspflichten und so weiter, also das lässt sich so in der Form erklären und führt halt dann zu diesem von mir angeführten Beispiel, dass halt nicht so viel an Arbeitszeit für die tatsächliche Pflege und Betreuung bleibt oder mit anderen Worten, es braucht dann eben mehr Fachkräfte, sprich Pflegefachkräfte etc.
Siegfried, wie erwähnt, du bist ja auch oder in erster Linie auch Mediator. Welche Einsatzmöglichkeiten von Mediation im Bereich Krankenhaus würdest du sehen? Und vielleicht kannst du da einfach aus deiner Praxis ein bisschen was erzählen.
Gut, die Einsatzmöglichkeiten sind natürlich vielfältig. Man kann jetzt Mediation einsetzen bei Konflikten, innerhalb von Ärzten, ja, genauso zwischen Ärztinnen und Pflegefachkräften. Man kann es einsetzen bei Teamkonflikten, wenn also ein ganzes Team vielleicht miteinander Probleme, Spannungen hat. Man kann es einsetzen, vielleicht sogar bei Konflikten, die entstehen, weil Bereiche, Abteilungen, ich sage es vorsichtig unter Anführungszeichen, Einheiten, ein nicht so schönes Wort, zusammengelegt werden, und da geht es halt dann um Ansprüche, da geht es um ja, Freunde für manche und natürlich ein Stück weit auch manchmal für die Leitungspersonen, darum vielleicht nicht an Ansehen zu verlieren oder gewisse Vorteile, oder vielleicht entstehen manchmal auch Nachteile. Also da, und natürlich kann Mediation eingesetzt werden, wenn Konflikte zwischen Spital und den Patienten entstehen oder zwischen Spital und Patienten und deren Angehörige. Also das Spektrum ist wirklich groß.
Also okay, das ist dann, einerseits kann man festhalten, es ist der Bereich Mediation so vielfältig wie der Anwendungsbereich an und für sich auch ist. Es ist ja irgendwo auch ein bisschen vielleicht ein Spiegelbild von der ganzen Sache, ne? Wenn man so will. Vielleicht hast du das Wort vermieden, Wegrationalisierungen, wenn man das ein bisschen pointiert jetzt formuliert, oder zum Beispiel, wenn Abteilungen zusammengelegt werden, und in diesem Bereich kann man jetzt vielleicht auch universell wieder anwenden auf andere Firmen oder größere Firmen vielleicht sogar, wo Abteilungen aus Rationalisierungs- oder finanziellen Optimierungsüberlegungen einfach zusammengelegt werden, wo dann letzten Endes weniger Menschen mindestens das gleiche Quantum an Arbeit erledigen müssen. Das ist möglicherweise auch im Sozial- und Pflegebereich so, zumindest meine Wahrnehmung, und ich kenne relativ viele Leute, die in diesem Bereich arbeiten. Es ist unisono, dass die Leute sagen, okay, es sind einfach weniger Leute, weil angeblich weniger Geld da ist, sei es von der öffentlichen Hand und so weiter und so fort. Das heißt, unterm Strich ist es so, dass weniger Leute mindestens dieselbe Arbeit leisten müssen. Und das, ja, da kommt es eben zu diesen, wenn man es pointiert sagt, eben diesen Wegrationalisierungen. Und ja, ein anderes Stichwort noch, es ist ja auch Kliniken oder in Krankenhäusern gibt es auch gewisse hierarchische Strukturen. Ist wohl vermutlich aus gewissen Gründen auch notwendig. Ist das vielleicht auch eine Quelle von Konflikten nach deiner Erfahrung?
Gut, an sich war ja die Idee, die Hierarchien einzuführen, um sozusagen Entscheidungen erleichtern zu können, die Kommunikation zu vereinfachen. Jedoch, je mehr Hierarchie in einem System und Krankenhäuser an sich, je größer sind natürlich hierarchisch geprägt. Also das ist ganz offensichtlich. Das hat einerseits den Vorteil, dass man natürlich Konflikte ein Stück weit hintanhalten kann, und umgekehrt zugleich verursachen diese Hierarchien auch Konflikte. Das heißt also, um die Konflikte zu vermeiden, Anführungszeichen, braucht es eben, wie schon einige Fragen vor, gute, gelingende Kommunikation. Das ist das Um und Auf, dass man miteinander spricht, und noch viel besser, dass man vor allem auch gut zuhört. Also das, wenn das passt und die Leute miteinander können, dann ist eigentlich schon ein Stück weit Konfliktprävention erfolgt.
Stichwort Zuhören ist ein sehr gutes Stichwort, wie ich finde, weil es wird im allgemeinen Bereich der Kommunikation, wie ich finde, ist mein Eindruck, völlig unterbewertet oder zu wenig beachtet. Ja. Weil zum Beispiel auch in Rhetorikausbildungen habe ich mal die Beobachtung gemacht, es wird zwar die Rhetorik, sprich die Kunst des Redens, gelehrt, ja, aber es gibt bis dato nicht einmal einen Namen für eine Wissenschaft des Zuhörens. Ja. Es gibt ja heute für alles irgendeinen Fachausdruck und irgendeine Ausbildung für alles im letzten Endes, nur nicht im Bereich der Kommunikation. Es gibt keine Ausbildung oder nicht einmal, wie erwähnt, ein Wort, ein Fachwort für die Kunst des Zuhörens sozusagen. Es gibt die Redekunst, die Rhetorik, aber das Pendant, die Kunst des Zuhörens, gibt es nicht. Also sprich, was sagt uns das? Ne? Also, und das Zuhören ist auch nach meiner Lebenserfahrung ein Bereich, den man ja viel mehr beachten sollte. Zum Beispiel, nur als Praxisbeispiel, wenn ein Patient zum Beispiel sagt, er verträgt diese, laut seiner eigenen Erfahrung, diese und jene Therapie oder Medikamente, spezielle Medikamente nicht. Habe ich auch schon des Öfteren gehört, dass das manchmal von vielen Ärzten auch Ärztinnen nicht unbedingt jetzt 1:1 beachtet wird oder weiß nicht, wie deine Erfahrung, deine Beobachtung ist in dieser Richtung, dass Leute, die scheinbar oder die hierarchisch weiter oben übergeordnet sind und eigenartigerweise sind ja Ärzte, werden wahrscheinlich in der Hierarchie als oberhalb von Patienten betrachtet, finde ich überhaupt schon mal sehr komisch, sehr eigenartig von diesen Gedanken, aber in der Praxis ist das wahrscheinlich so, dass sich die Patienten unterzuordnen haben, was ein Arzt sozusagen verordnet. Vielleicht ist es auch so, dass da ein Manko besteht, so ganz generell natürlich jetzt gesagt, dass man den Ärzten, die Ärzte schulen könnte, mehr auch auf die Patienten, ja, einfach zuzuhören.
Gut, das würde ich jetzt vorsichtig nicht ganz so generalisieren, sondern ich würde sagen, das hängt wirklich im Einzelfall vom handelnden Arzt ab, von seiner Persönlichkeit, wie weit er da offen reflektiert ist und sich als Mensch sieht und nicht nur als Arzt. Also,
natürlich, es war jetzt bewusst generalisiert, ich weiß das natürlich, es gibt für alles diese und jene natürlich, aber ich habe in meiner gut 40-jährigen Lebenserfahrung einfach die Beobachtung gemacht, dass ich pointiere die Dinge manchmal, ja, oder sehr gerne. Ja. Ich nenne das einfach diese Obrigkeitshörigkeit, ja. Das hat sich ganz sicher geändert. Also zumindest waren meine Lebenserfahrung oder Beobachtung, glaube ich, dürfte da schon stimmen, weil das ist nicht nur von mir so. Es gibt ja diesen eigenartigen Ausdruck Goethe in Weiß, ja, und das, glaube ich, hat sich doch schon es hat sich geändert, zumindest relativiert, und scheint nicht mehr ganz so sein wie noch vor 20 oder 30 Jahren. Also würdest du diese Beobachtung auch so generell, wie ich es formuliert habe, auch, aber grundsätzlich schon auch diese Tendenz auch so beobachtet haben? Oder?
Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass der Patient wirklich mündig geworden ist und eben hinterfragt und durch die Möglichkeiten, Stichwort jetzt sehr salopp formuliert, Internet und oder Dr. Google, wie manche das nennen, hat sich also schon einiges getan. Also das ist auch sehr positiv und gut.
Ja. Zu meiner Dr. Google ist auch ein gutes Stichwort, hat natürlich auch, denke ich mal, gewisse Gefahren. Also man kann sich heute sehr schnell über alle möglichen Dinge auch relativ gut zum Teil informieren, nur wenn man als Laie, als Medizinlaie, wenn wir beim Bereich bleiben, sich über Dinge informiert, wo man eben nicht jetzt wirklich eine Ausbildung hat, hat das natürlich auch wahrscheinlich gewisse Gefahren. Ne?
Ja, und zudem ist ja wichtig, dass man dann das gegenprüft und sich wirklich mit einem Arzt des Vertrauens oder einer Ärztin sozusagen bespricht und schlau macht, was einem helfen könnte, was genau sozusagen man braucht und ja, das ist dann natürlich unvermeidbar.
Ja. Ganz generell, Siegfried, würdest du sagen, sind Konfliktherde oder Quellen eher in den Hierarchien, eher auf derselben Hierarchiestufe, oder ist es eher so, dass es eher in vertikaler Richtung, wenn man das so sagen will, geht, also sprich, wenn jetzt dass die Konflikte eher in vertikaler Richtung sind, also sprich jetzt Arzt oder dann mit Pflegepersonal oder vielleicht Vergleichsweise oder Hilfspersonal oder wie auch immer, oder eher ist es eher so nach deiner Beobachtung Ärzte untereinander und Pfleger, Pflegerinnen untereinander, oder kann man das generell so beurteilen oder ist das wirklich komplett quer durch die Bank?
Also ich würde sagen, das ist sowohl als auch. Das heißt, es gibt klassisch natürlich Vertikalkonflikte, es gibt natürlich auf gleicher Ebene zwischen Pflegefachkräften oder zwischen Ärzten und Ärztinnen Konfliktsituationen und Anlassfälle. Es geht wirklich, kann durch, also wirklich in alle Richtungen gehen. Also das ist nicht ausgeschlossen aufgrund meiner, sage ich mal, Erfahrung im Gesundheitsbereich als Berater und Mediator.
Würdest du sagen, dass Mediation und Konfliktmanagement im Sozialbereich oder im Krankenhaus, Altenpflegebereich, in den letzten Jahren an Bedeutung zugenommen hat? Oder hat das mehr an Beachtung und Bedeutung gewonnen?
Auf jeden Fall, denn soweit ich es überblicken kann, versuchen Gesundheitseinrichtungen, ob jetzt Kliniken, Spitäler, auch im Pflegebereich, sozusagen, wenn es nicht selbst lösbar ist, den Mitarbeitern professionell Begleitung, Hilfe anzubieten, je nachdem, was im Einzelfall dann sinnvoll ist und hilfreich ist. Das heißt, der Vorteil ist ja auch, wenn ich zum Beispiel jetzt für Konfliktbearbeitung es selbst nicht schaffe oder nicht das Know-how habe, nicht die Ausbildung, dann macht es Sinn, sich jemand extern oder einen Profi zu holen, der also hier dann helfen, begleiten, unterstützen kann, dass die Beteiligten eine Lösung selbst entwickeln können. Also das heißt, Ziel ist ja, dass man wieder gut handlungsfähig wird und arbeitsfähig und miteinander gemeinsam Lösungen schafft. Also weil Konflikte, die man so alltäglich hat, das sind ja nicht die Herausforderung. Ja. Problematisch wird es, wenn man Konflikte miteinander hat, wo man nicht mehr miteinander reden kann und keine Lösungen mehr schafft. Das heißt, wenn die Arbeit wirklich leidet und man sozusagen dann zum Vorgesetzten geht oder zum Betriebsrat oder zum Ombudsmann oder wem auch immer und sagt, okay, wir im Team können nicht oder wir haben ein Problem. Also dann, weil dann ist man ja viele Stunden der Arbeitszeit mit diesem Konflikt belastet und das fehlt ja, dass man gut miteinander arbeitet und die Stimmung kippt. Also das heißt, da braucht es Hilfe dann oder Unterstützung, Begleitung.
Wenn ich das richtig verstanden habe, auch von der Mediationsseite her, dürfte es doch auch ein großer Unterschied sein oder wichtig sein, dass jemand externer, sage ich jetzt einmal, oder jemand, der nicht in der Firma oder in diesem Fall im Krankenhaus oder in der Klinik auch angestellt ist, dass wirklich eine neutrale Person eben das macht, weil eine Person, die eben emotional erstens schon gar nicht involviert ist oder in irgendeiner anderen finanziellen oder anderen Weise da weisungsgebunden ist auch oder irgendwie anders involviert ist, das wird wahrscheinlich, nehme ich an, einen großen Unterschied oder vielleicht den Hauptunterschied vielleicht sogar ausmachen.
Ja, es ist an sich Grundvoraussetzung, wenn jemand professionell als Mediator tätig ist in einer Organisation, in der Wirtschaft oder im Arbeitskontext, dann muss er unbefangen sein, unabhängig sein und unparteiisch oder allparteilich. Das heißt, er darf nicht irgendwie eine Interessenskollision haben. Das ist Grundvoraussetzung aufgrund schon vom Zivilrechtsmediationsgesetz. Und ansonsten könnte man gar nicht als Mediator arbeiten. Also das heißt, möglichst eher auf Distanz sogar zu sein, also nicht irgendwie eine Verbindung zu jemandem, das ist Grundvoraussetzung, damit man überhaupt wirklich dann von allen Konfliktparteien auch akzeptiert werden kann und das Vertrauen gewinnen kann.
Es geht bei Konflikten auch, so auch meine Beobachtung immer, nicht immer, aber vielleicht geht es oft um das Thema Gesichtsverlust auch, ne, wenn man das jetzt so von der negativen Seite formulieren wollte. Vielleicht hilft auch ein neutraler Mediator auch, in dieser Hinsicht auch, vielleicht kann ein neutraler Mediator auch in dieser Hinsicht besser steuern und vermitteln, sage ich jetzt einmal.
Ja, eindeutig, weil erstens in der Mediation, das ist ein Riesenunterschied zum Gericht zum Beispiel. Beim Gericht sagt jemand im Nachhinein, der ist, weiß nicht, 100% oder 60% schuld an der Situation, daher das Urteil oder die Entscheidung. In der Mediation versucht man herauszufinden, wie können die Konfliktbeteiligten gemeinsam, selbstständig, eigenverantwortlich eine konsensuale Lösung im Sinne eines Win-Win für alle Beteiligten schaffen. Das heißt also, Mediation ist ja zukunftsgestaltend im positiven Sinne Richtung wirklich echten Win-Win. Also das ist das Kernziel jeder Mediation. Und die Lösung entwickeln ja auch die Beteiligten. Das heißt also, die Gefahr, wie von dir angesprochen, eines Gesichtsverlustes ist sehr gering bis gegen null, denn das ist Hauptaufgabe des Mediators, zu schauen, dass man nicht daran arbeitet, dass jemand das Gesicht verliert, sondern zu schauen, wie kam es zum Konflikt und wie können die Beteiligten eine Lösung generieren.
Genau. Eben das habe ich gemeint mit Gesichtsverlust, wenn man bei allgemeinen Konflikten, wenn man keinen neutralen oder Mediator oder wem auch immer eine neutrale Person von außen hat, ne, ist immer, zumindest unterschwellig, spielt das immer sonst immer eine unterschwellige Rolle, ne, das ist so meine Beobachtung. Ne.
Ja. Genau. Völlig richtig,
ja. Ja. Bei eurem Buch Mut zur Lösung bei Konflikten in Klinik, Praxis und Altenpflege gibt es ja auch einige Mitautoren und Autorinnen. Was sind noch die anderen Bereiche so überblicksmäßig, die in dem Buch behandelt werden?
Naja, die Kolleginnen und Kollegen haben dann noch geschrieben zum Thema eben speziell Konfliktbearbeitung im Bereich Altenpflege, aber auch Konfliktbearbeitung, Prävention im Bereich von Arztpraxen oder Physiotherapiepraxen etc. Dann generell Konfliktbearbeitung im Bereich Gesundheit oder Pflege. Also das wären so im Wesentlichen die Beiträge von den Kollegen und Kolleginnen.
Siegfried, wie ist die Mediation, das Konfliktlösungsmanagement heutzutage, also vom Status quo verankert in Spitälern, in Kliniken, und ist das an und für sich so, dass da eine fixe Stelle gibt üblicherweise, oder ist da angedacht, so eine, also wenn nein, ist da angedacht, so eine zu installieren, wie ist da jetzt der momentane Status quo?
Gut, also sehr viele Krankenhäuser oder Spitäler, Kliniken, da ist es meist so, dass das Personalmanagement oder der Bereich, die Abteilung Personalentwicklung quasi so Mediationen in Auftrag gibt, beziehungsweise in manchen größeren Organisationen, ob das den GESPAC ist oder andere große Spitäler, Krankenhausorganisationen oder auch bei Kliniken, dass die dann einen Schritt weitergehen und nicht im Einzelfall, wenn Mediation erforderlich ist, Mediation in Auftrag geben, sondern bereits ein internes Konfliktmanagementsystem quasi implementiert haben. Das sieht dann in etwa so aus, dass man sagt, pro circa 100 bis 200 Mitarbeiter hat man ein, zwei Konfliktberaterinnen, ja, und die haben eine Ausbildung im Bereich Konfliktanalyse und Konfliktbearbeitung von im Schnitt zu 50 bis 80 Stunden, müssen natürlich oder sollen, ich sage mal, sollen auf jeden Fall geeignet sein und das auch gern tun wollen und stehen dann im Anlassfall den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen weisungsfrei und vertraulich für deren Fragen bei Konfliktfällen zur Verfügung. Das heißt, diese Konfliktberaterinnen können dann in der Arbeitszeit angesprochen werden und schauen dann, wie kann man so einer Person helfen. Das ist ein sehr niederschwelliges Angebot. Das heißt, es hat den Vorteil, dass sich die Leute überhaupt möglichst rasch schon an so eine Konfliktberaterin wenden. Und andererseits, wenn es der Konfliktberater, die Beraterin nicht mehr schaffen würde, zu sagen, okay, das kann ich noch unterstützen oder so, dann stehen meist noch ausgebildete Mediatoren, Mediatorinnen quasi in einem Pool zur Verfügung, wo man dann sagt, okay, auf die greift man zu.
Das wäre sicher eine sehr gute Idee, sozusagen bevor die ein Konflikt überhaupt zum Kochen beginnen könnte, dass man gleich vorher das schon abstoppt und sozusagen eine neutrale Person in Anspruch nimmt, also die eine Mediator, Mediatorin als neutralen Dritten einfach in Anspruch nimmt. Ne?
Klar, also wenn man zu lange zuwartet, dann wird es auch anspruchsvoller für die Beteiligten, das zu bearbeiten und eine Lösung gemeinsam zu entwickeln. Je früher, je weniger eskaliert, umso besser. Und daher ist auch meine Empfehlung, ja, nicht zum Reden aufhören. Also wobei natürlich Reden wirklich im Sinne von möglichst gewaltfreier Kommunikation oder möglichst guter gelingender Kommunikation.
Ja, das waren sehr interessante Einblicke, und zum Schluss noch eine Frage: Was würdest du sozusagen zum Ausblick dir selber wünschen als Mediator, als Fachmann für Konfliktmanagement und Kommunikation? Was würdest du dir wünschen von den Betreibern und Entscheidungsträgern von Krankenhäusern und Spitälern und Pflegeeinrichtungen? Also sozusagen, was man vielleicht im Vorhinein schon beachten könnte.
Gut, ich denke, dass sehr viele schon in diese Richtung eine Menge tun, also eben das Mediationsangebot sozusagen als eines von mehreren Beratungsangeboten haben. Was vielleicht noch wünschenswert wäre, dass das Angebot eventuell bei Kostendruck nicht reduziert wird und andererseits, dass auch die Führungskräfte bis hinauf sagen, okay, das ist eine gute Sache und das ist hilfreich. Ja, das ist so ähnlich, wenn ein Personalchef sagt oder Personaldirektor oder Leiter Human Resources sagt, okay, bevor ich diese verantwortungsvolle Stelle und Rolle übernommen habe in dem großen Unternehmen oder Konzern, habe ich mich ein paar Stunden zum Coach gesetzt. Wenn ich das mache, dann hat das eine ganz, ganz gute Wirkung, weil damit gebe ich als Signal, es ist hilfreich, es macht Sinn und auch ich als Führungskraft oder als Hauptführungskraft unter Anführungszeichen unterstütze das und nehme es auch in Anspruch.
Also das heißt, das ist ganz wichtig, auch den Wert, also für die Entscheidungsträger und Finanziers und Geldgeber, beziehungsweise Geldgeber sind ja meistens die Steuerzahler und Zahlerinnen, aber sagen wir mal, die Leute, die über das Geld entscheiden letzten Endes, dass sie das auch sehen, dass das Mediation und Konflikt Vermeidung im präventiven, im besten Sinn, nicht nur in menschlicher Hinsicht, sondern auch ganz in wirtschaftlicher Hinsicht, also ganz platt gesagt, sich auch in Geld sehr positiv in aller Regel auswirken wird. Ganz einfach, weil Konflikte auch sehr, sehr viel Geld kosten in aller Regel. Und Mediation und Konfliktmanagement zu investieren, unterm Strich in jeder Hinsicht auch, hilft auch ganz platt monetär.
Ja, natürlich, also ungelöste Konflikte, die also dann dahin köcheln oder brodeln und dann vielleicht noch explodieren, kosten ja, je nachdem, welche Personengruppen beteiligt sind, können ja in die Millionen gehen im schlimmsten Fall oder Hunderttausende sind ganz schnell weg. Das heißt also, wenn es hier gelingt, mit Mediation etc., Konfliktmoderation, eine Win-Win-Lösung zu schaffen, die also hilft, dass die Beteiligten dazulernen und wieder voll arbeitshandlungsfähig sind, dann ist das auf jeden Fall wirtschaftlich und auch von den Kosten her auch da noch ein Gewinn. Also das daher jedenfalls empfehlenswert.
Ja, ich glaube, mit dieser schönen Aussage möchte ich mich bedanken und möchte das auch so gerne so stehen lassen. Ja, lieber Dr. Siegfried Lachmeier, vielen Dank für das Interview, für diese wirklich sehr interessanten und spannenden Einblicke in deine Arbeit und in den Bereich. Vielen Dank und alles Gute.
Sehr gerne, ich bedanke mich auch für das Interview und ja, alles Gute dem Radio Freistadt.
Vielen Dank.